Jo, was geht? Morgen. Hier ist Stefan, Grauwert 303. Ey, 10. Folge. Grauwert 303, zweite Staffel. Das heißt, das Ding ist eigentlich durch. Jetzt ist es aber so, ich habe mir gar nichts wirklich überlegt zum Staffelende. Und das wäre eigentlich ein bisschen schade. Deswegen würde ich vorschlagen, noch nicht ganz die letzte Folge, wir machen noch eine 11. Episode für die zweite Staffel. Und dann ist erstmal Schluss. Okay. Aber davon abgesehen, einmal kurz Info, wo bin ich, was mache ich? Ich bin in Berlin unterwegs und ich bin extrem verpennt, denn ich bin mittlerweile in einem Alter, wo das reicht, wenn man um 2 Uhr ins Bett geht und dann irgendwie um 8:30 Uhr aufsteht, um richtig im Arsch zu sein. Könnt ihr euch drauf freuen, kommt auch noch auf euch zu. So, mit wem sind wir verabredet? Mit Mozza aus Magdeburg oder seit einigen Jahren auch schon Berlin. Kann uns mal erzählen, wie da die Reise war. Absolutes Schwergewicht von der Südcrew. Freue mich drauf, richtig cool. Wir fahren nach Südost-Berlin. Da war ich einmal in einem Lost Place, habe mich da ein bisschen umgeschaut, gesehen, oh, kranke Bilder, Mozza, Mozza, Mozza. Und dann ist irgendwann die Connection zustande gekommen. Und ja, jetzt haben wir uns gedacht, treffen wir uns dort auch wieder. Bin mal gespannt, ob ich ihn vorher schon irgendwo sehe oder ob wir uns erst im Lost Place treffen. Könnte sein, dass ich ein bisschen zu spät komme, tut mir jetzt schon leid. Sorry, Mozza, wenn du das hier hörst. So, apropos hören. Wisst ihr, wie und wann ich das erste Mal von Mozza gehört habe? Zeige ich euch. Das war nämlich hier.
Wenn wir den Eingang unserer Kack-Songs verpennen, wir sind trotzdem fresh. Auch wenn wir nicht malen wie Mozza können, wir sind trotzdem fresh.
Einige von euch kennt Schaufel und Spaten, DOS 9, ist heute bei T9. Genau. Ja, die Jungs haben schon damals über den Mozza gerappt, weil die wussten, dass er episch malt. Und heute darf ich ein Interview mit dem führen. Ich freue mich richtig gut. Also, genug gelabert. Ab in die S-Bahn. Achso, wenn ihr den Podcast supporten wollt, könnt ihr es machen. PayPal, postamt@grauwert303.de. Besten Dank. Wir hören uns gleich. Wahrscheinlich aus der S-Bahn. Fällt mir irgendwas ein, was ich noch vergessen habe. So, bis gleich. So, der Kollege schreibt jetzt gerade, sollen wir uns hier treffen? Dann schauen wir mal, wo der Spot ist. Ja, das klingt doch machbar. Weißt du noch nicht, wie ich da hinkomme, aber. Obwohl, ich weiß schon, wie ich da hinkomme. Aber der kürzeste Weg wäre auf jeden Fall über die Bahnschienen. Alles klar, gebongt, lieber Herr Mozza. Sehen wir uns gleich.
Flughafen, der Liebhardbrück über Wandsmannsdorf. Zurück, bitte.
Fucking Zaun klemmt, aber ich so klein bin. So, gut, okay. Sind wir auf der richtigen Seite? Location anvisiert? Auf geht's.
Jo.
Jo, was geht? Hey.
Ich wollte nur fragen, ob ich dir was zu trinken mitbringen soll. Ich war gerade im Späti und ja.
Ey, du bist lieb. Ich bin versorgt. Bei mir ist alles cool.
Alles klar, gut, dann sehen wir uns gleich.
Jo, bis gleich. Ciao.
Jo, ciao.
Mein Gott, ist noch nie passiert.
Ah, scheiße.
Ich könnte schwören.
Gut. Alles gut. Du kannst die Frage auch nochmal wieder stellen und mal wiederholen.
Jo. Wir hatten es gerade eben davon, dass selbst du mit deiner malerischen Qualität nicht davor gefeit bist, dass manche Leute deine Lost Place Bilder übermalen.
Ja, genau. Also man ist ja nie geschützt davor oder so. Also ich sag jetzt mal, erfahrene Sprüher würden das vielleicht weniger machen. Also auch Leute, die einfach ein Bewusstsein dafür haben. Aber so, es gibt ja genug Kinder, die eine Dose in der Hand nehmen und dann einfach erstmal drauf lossprühen so und dann auch gar nicht die Achtung haben vor älteren Bildern oder so. Also man ist da vorher einfach nicht geschützt. Und wenn da schon ein Tag drin ist im Bild, dann ist Feuer frei, dann kommen genug andere, die dann auch reinmalen. Also das ist dann Grund genug, dann auch wieder reinzumalen. Ja? Also gerade in Berlin sind ja die Plätze ziemlich begrenzt so und da passiert das schnell, dass überall reingemalt wird.
Ich hätte gerade fast gefragt, ob du das dann damals als Kind vielleicht auch mal gemacht hast, aus Doofheit und Versehen. Aber in deiner Kindheit gab es ja gar keine Bilder vorher.
Nee, das stimmt so nicht ganz. Also in Magdeburg existierten waren schon genug viele Bilder auf den Straßen zu sehen. Und wir haben auch den Fehler gemacht, irgendwo reingemalt. Es war eins der, weiß nicht, zweite oder dritte Bombing oder so. Und da hat sich dann später herausgestellt, dass das ein altes Bild ist von jemandem, der ein etablierter Sprüher in Magdeburg ist. Und der hat dann natürlich eine Ansage gegeben und da haben wir auch uns gedacht, okay, krass. Also man muss echt gucken, wo man drüber malt. Ne? Also man kann nicht einfach irgendwo reinmalen. Am besten gar nicht das tun, es sei denn, das ist halt irgendwie offensichtlich ein Bild von jemandem, der nicht sprüht oder so. ja, der sich da keine Mühe gegeben hat oder so.
Das ist verrückt, weil das eine das andere immer anzieht. Mhm. Weil an einer weißen Wand wird ein 12-Jähriger jetzt wahrscheinlich nicht drauf kommen, einfach sowas dran zu machen. Aber wenn er eh schon Graffiti ist, denkt er sich, geil, hier ist ja Graffiti, so kann ich ja jetzt auch hier so.
Ja.
Oder weiß ich nicht, wenn er eh schon ein Piece irgendwo an der Wand ist, so, dann schreibt wahrscheinlich auch noch irgendwer Fuck Nazis rein. Mhm. War in meiner allerersten Folge mit dem Score damals, sind wir auch am Piece von ihm vorbeigelaufen. Er so, Alter, steht da Fuck Nazis drin.
Ja, ja.
Nee, war irgendwas anderes, irgendwas anderes stand drin.
Dafür haben die Leute einfach kein Bewusstsein. So gerade so politisches Graffiti, die schmieren einfach irgendwo rein oder die haben nicht diesen Blick dafür, ja, was das eigentlich bedeutet, so ein Bild zu malen und was das für eine Anstrengung ist. Und deswegen wird sowas von solchen Leuten nicht geachtet, ja.
Es war ein bisschen schwer, das als Writer zu sagen, weil das, was wir über die denken, die in die Graffiti schmieren, denken andere Leute über die, die Graffiti schmieren. Also wie, Junge, das ist eine weiße Hauswand, sowas malst du überhaupt dran.
Mhm.
Aber naja. Ich mach mal noch eben ein, zwei Fotos.
Mhm.
Und dann, das ist fucking Qualität. Das ist richtig cool.
Ja, danke.
Naja, aber echt stark.
Überall sind neue Bilder entstanden und drüber gemalt, also das ist auch neu da. Und
aber die Wand ist halt auch sehr geil, ne?
Die Wand ist sehr gut, ja. Und da wurde bestimmt auch schon oft drüber gemalt. Aber hier über meine drei Bilder, die nebeneinander stehen, hat keiner gemalt. Das ist eigentlich ziemlich cool.
Wie viele Sessions hast du gemacht? Wie oft passiert? Dreimal?
Hier jetzt, oder was? Das war, da war ich an drei unterschiedlichen Tagen da, ja.
Und das letzte Mal zusammen mit CKS?
Nee, das war das erste Mal, als ich hier war.
Ah.
Genau, da haben wir gleich einen coolen Spot gemalt. Der war auch noch frei damals. Und dann, ja, waren die zwei anderen Spots daneben noch frei und dann habe ich da den kommenden Tagen danach nochmal hier gemalt.
Ich mache mal ein paar Fotos.
Boah, Gegenlichtkatastrophe.
Wie lange brauchst du für solche Geschosse?
Oh, das ist ein geiles Foto. Unterschiedlich. Eine Stunde, anderthalb Stunden oder so. So in etwa.
Anderthalb Stunden.
Mhm.
Ist das die Magdeburger Train-Schule, dass du so zackig bist, oder?
Kann man so sagen, ja. Also kann ich, würde ich auch so unterschreiben. Also wenn man mal illegal gemalt hat, dann hat man eine ganz andere Geschwindigkeit und dann denkt man schon viel schneller an den nächsten Schritt. Quasi beim Malen denkst du an den nächsten Schritt dann schon und bam, bam, bam und dann ist das Bild fertig. Also ich will eigentlich, also dieses ganze Drumherum, so dieses Background, Fill-In, das ist für mich irgendwie nur, ja, in Anführungszeichen Arbeit und dann die Outline, das ist eigentlich so das, was am meisten Spaß macht und deswegen so schnell wie möglich dahin kommen, wann die Outline anfängt. Und dann macht es so der Spaß, dass man mit der Outline auch so schnell durch ist. Ja, und dann ist das Bild fertig.
Deine Bilder beschäftigen meine Augen so sehr, da passiert so viel und ist so, weiß nicht, so verspielt und abgefahren, dass mir viele Sachen gar nicht auffallen. So, ich müsste ja zum Beispiel zählen, okay, wie viele Dosen, wie viele Farben hat der denn überhaupt benutzt? Das ist so effektreich. So, ich habe mir das immer vorgestellt, dass du hier mit einem Kleintransporter anrollst, aber ja, du reist ja mit schmalem Gepäck anscheinend.
Ja, das ist ein Beutel und da sind dann, keine Ahnung, 8 Dosen drin oder sowas. Also ich habe keinen Bock, so viel zu schleppen und deswegen versuche ich das aufs Geringste zu reduzieren. Irgendwie im Farbspektrum zwei Grundfarben, schwarz und weiß mit eingepackt und fertig.
Holy shit.
Ja.
So, ey, dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt mal irgendwo einen Spot und dann fangen wir an mit dem Interview.
Okay.
Richtig.
Ja.
Hast du irgendwas im Blick? Ich weiß, da hinten ist noch eine abgefackelte Halle, die war auch nicht so cool, aber vielleicht, wenn wir hier rechts durchlaufen.
Achso, wir könnten uns hier einen Innenhof, der ist eigentlich, glaube ich, ganz nice.
Wenn man viel in so Lost Places unterwegs ist, dann ist es immer noch cool und spooky und abgefahren, aber so diese krasse Aufmerksamkeit, die man am Anfang hatte, so dass man jedes Knacken überall hört und so, das ist irgendwann weg.
Ja,
und dann,
das Lost Place ist dann, hat ja immer eine besondere Ausstrahlungskraft und der hier ist jetzt schon sowas von, guck gleich mal durch.
Jo.
Der hier ist schon sowas von überlaufen und du siehst ja überall Spuren von Leuten, die hier langlaufen und cool. Ja, das ist irgendwann der Zauber des Lost Places dann verloren ist ein bisschen. Hier ist doch ganz nett, oder?
Hier ist top, guck, auf jeden Fall.
Ein altes Bild von mir, was jetzt irgendwie komplett runtergefallen ist, die Wand, also der Putz.
Das heißt, wenn man sich da Brösel von mitnimmt, dann kann man die verkaufen.
So sieht's aus.
Was ich vorhin meinte, von wegen Lost Place Aufmerksamkeit, der ganze Kram, man verliert auch so ein bisschen die Peilung für die Gefahr. So, mir ist gestern passiert, dass ich irgendwie fast noch in ein Loch gefallen bin. Und einem Bekannten, mit dem wir neulich unterwegs waren, dem ist auch passiert. So, der hat gemalt, ist dann Meter zurückgegangen und hat vergessen, dass hinter ihm so ein Kabelschacht war oder so eine Grube von der Werkstatt. Und ist einfach mit einem Bein rein und dann hinten rüber gefallen und wir hören nur so, okay.
Ja. Beim Malen ist man so drin, dass man da vieles drumherum vergisst, ja.
So, das checken wir nochmal. Nicht, dass der Quatsch hier wieder aus ist. So, beginnen wir die Befragung. Ich sehe, du checkst meine Tattoos.
Ja.
Du magst Tätowierungen.
Ja.
Habe ich mitbekommen.
Ja.
Okay. Willst du einmal kurz erzählen, wer bist du, wie heißt du, was machst du?
Ich bin Mozza von der Südcrew und sprühe seit ungefähr der Jahrtausendwende Graffitis. Komme ursprünglich aus Magdeburg und bin dann irgendwann nach Potsdam gezogen und dann irgendwann nach Berlin.
Wo genau sind wir gerade? Wir haben es vorhin schon mal angedeutet. Wollen wir das erzählen? Wollen wir es geheim halten?
Wir müssen es nicht unbedingt erklären. Muss ja nicht noch überfüllter sein hier, weil es eigentlich echt ein ganz netter Platz ist. Also es ist ein das Place in so Südberlin und es ist eine alte Fabrikanlage und naja. Also die meisten, die kennen das ja, aber nicht alle und müssen ja nicht alle wissen.
Das allererste Mal habe ich von dir gehört, nämlich Schaufel- und Spaten-Track.
Ah, ja?
Auch wenn wir nicht mal wie Mozza können, du bist trotzdem wack. Kennst du die Jungs eigentlich?
Ja, auf jeden, das sind Magdeburger Homies. DOS 9, von DOS 9 ist es. Und damals hießen die Schaufel und Spaten, dann irgendwann haben sie sich getrennt und dann T9 gegründet.
Ja?
Ja, genau, also die machen jetzt zusammen keine Musik mehr und jetzt der DOS 9 ist zusammen mit Torki und hat T9 gegründet, ja, genau. Ja, und das sind alte Homies aus Magdeburg und deswegen kam wahrscheinlich die Connection zustande.
Voll gut. Habe ich immer richtig gerne gehört. Generell Magdeburg für mich Hip-Hop-Epizentrum Deutschlands, also Rap-Epizentrum, was genau meine Musik ist. So knochentrockener Boom-Bap-Rap, so auf die Schnauze von damals die alten Plusmacher-Sachen über die Enemy-Sachen und so. Feier ich. Ist genau mein Film. Ja, und Schaufel und Spaten mochte ich auch immer richtig, richtig gerne. T9 heute auch noch sehr cool. Aber ist zu Future für mich. Bin ich zu hängen geblieben für.
Mehr Boom-Bap brauchst du, oder was?
Ja, funktioniert besser für mich.
Ja, ja. Ja, Magdeburg hat auf jeden Fall eine ausgesprochen gute Rap-Szene, das stimmt schon. Das ist krass, dass aus dieser, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, kleineren Stadt so viele Hip-Hopper, also beziehungsweise Rapper herkommen.
Mich hat damals ein Bekannter rangeführt. So, der meinte, hier, hör dir das mal an und so. Und dann habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich mich reingehört habe. Aber dann fand ich es auch, habe ich nie wieder aufgehört. Fand's voll gut. Und der hat das immer damit begründet, dass es diesen Jugendclub bei euch gab. Wie heißt er?
Der heißt Hallenhausen. Da früher standen da so auch irgendwelche Hallen rum, irgendwelche Fabrikhallen und deswegen haben die es, glaube ich, so genannt. Daneben ist dann so ein kleiner Jugendclub entstanden und der wurde dann danach benannt. Ich habe Hallenhausen, also das wirkliche Hallenhausen habe ich nie kennengelernt. Es wurde schon abgerissen, es war vor meiner Zeit und danach, ja, sind wir immer zu diesem Club gegangen, weil da immer, ja, Hip-Hop Events waren so, es war echt krass, da waren alle möglichen bekannten Rapper aus Deutschland, aus Amiland sogar. Also Materia hat da, glaube ich, einen seiner ersten Auftritte gemacht unter Masimoto damals noch und so. Und ja, und alle irgendwelche Ami-Rap-Acts waren da auch. Also es war schon, ist auf jeden Fall so in Magdeburg eine wichtige Hip-Hop-Institution. Ja. Aber ich weiß nicht, ob dieser Club dann auch maßgeblich dafür verantwortlich war, dass so viele Rapper dann irgendwie dort ihren Werdegang, also den Anfang ihres Werdegangs gefunden haben, keine Ahnung.
Ja, mag sein oder mag nicht so sein, aber es gab auf jeden Fall die Strömung dann da in Magdeburg. Und für mich ist es irgendwie so für Magdeburger Rap so charakteristisch, so wie auf der anderen Seite, das Spike in Dresden, da wo der Slider am Start ist, der Jugendclub von denen, so die machen ja ganz stark Jugendarbeit durch Graffiti. Mhm. Und ja, mein Gott, was jetzt die Einflüsse sind, so können wir jetzt nicht genau sagen, aber es gibt da auf jeden Fall was in die Richtung.
Ja.
R.A. Rugged Man war auch da.
Der das war bei stimmt, euch ja, ich habe krass, ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, wie hieß denn nochmal dieser Ami? Aber gut, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, aber du wusstest es. Und du weißt, warst du damals auch denn dort, oder was?
Nee, war vor meiner Zeit. Also habe ich alles nur aus Erzählungen mitbekommen und so und ich war auch tatsächlich nie in Hallenhausen. Nur gehört, dass ganz klein war und dass sie mal ordentlich abgerissen und ausgetrunken haben.
Ja.
Ja, aber muss ich dran denken, als ich das Interview für dich jetzt vorbereitet habe und Dachte ich, ach, da hat er doch bestimmt auch irgendwo Berührungspunkte mit gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Ich war da. Ich habe mir das eingefallen. Ja, ja. Auf jeden
Fall. Ja, das ist ganz abgefahren. So manche Ami-Rapper, ich habe das Gefühl, die spielen dann irgendwie eine Tour und haben einen Auftritt in München und einen in Berlin und dann denken die, okay, machen wir zwischen euch einmal kurz irgendwie Stopp mit dem Bus und dann steigen die einmal in Magdeburg aus und spielen dann noch einen Gig.
Naja,
oder ich glaube, Master Ace war auch irgendwie in Halle oder so.
Ja. Naja, klar, also ich glaube, die Jugendclub-Leute vom Verein da beim Hallenhausen, die waren halt immer sehr blickig und haben immer alles abgecheckt, was in Deutschland irgendwie einen Auftritt hat und haben sich dann die Leute rangeholt, so. Und das, ja, so gemacht.
Kann man sich nicht besser wünschen.
Nee.
In so einer Zeit, in so einer Stadt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und nicht nur irgendwelche Amis, sondern auch alle möglichen Deutsch-Hip-Hop-Größen so waren auch da. Also fällt mir jetzt aber keiner. Also ich kann mich jetzt an Dilemma erinnern oder so und also irgendwelche anderen, keine Ahnung.
Ich sag mal, genau. Die Welt ist klein und die Leute reden. So in der Graffiti-Szene weiß man das. Aber die Welt ist wirklich klein, weil ich habe, bevor ich jetzt meinen aktuellen Job bekommen habe, in einem Berliner Unternehmen gearbeitet und hat dort einen Arbeitskollegen gehabt, der meinte, wie Moloch Dilemma, den habe ich studiert in Magdeburg.
Mhm. Naja,
und ich glaube, der hat sogar denselben Studiengang studiert wie ich. Nur halt irgendwie 5, 6, 7, 10 Jahre vorher.
Kann sein, ja. Dilemma habe ich, also der war auch einmal in Magdeburg unterwegs, so, den habe ich dann auch mal kennengelernt, aber nur einen Abend oder so. Ja, der hat da mal eine Weile studiert an der FH. Ja, ist so ein bisschen... weiß nicht, ob er das nicht so an die große Glocke hängt oder so.
Also
ein paar Jahre war der da.
Vielleicht sagen wir das dann lieber mal nicht. Wohl irgendwann in dem Interview hat er das auch mal rausgehauen. Er meinte auch so, ja, ich habe da auch mal gewohnt am Hassel über so einer Wurstbude. Das war, wie heißt das, Curry 54 oder so?
So war es, Curry 54. Genau. Der Hasselbachplatz vom Schlussmacher. Genau.
Es gab damals noch andere Underground-Größen aus Magdeburg, so zum Beispiel Personality.
Ja, genau.
So, gab's da auch Kontakte?
Mit Personality, mit dem haben wir mal in der WG gechillt. Also das war schon richtig lange her, ja. Mit Personality habe ich sogar eins meiner allerersten Graffitis gemalt. Der war ja wirklich ein bisschen älter als wir und dann hat uns ein Kumpel damals aus der Schule dann mitgenommen und Pierre Sonality vorgestellt. Damals hat er noch einen anderen Namen gehabt. Und dann sind wir zur Hall of Fame gelaufen. Und dort habe ich dann mein erstes Bild gemalt und er hat dann daneben gemalt und mit einem aus unserer Schule dann. Ja, und dadurch kam dann so ein bisschen der Kontakt zustande und dann haben wir halt immer zusammen in der WG abgehangen. Also daher kennen wir uns eigentlich auch relativ gut. Und dann, Kumpels aus meinem Freundeskreis haben dann angefangen, mit ihm dann Musik zu machen. Und dann hatten wir dann auch Kontakte nach Leipzig und die haben dann wieder Personality kennengelernt. Die haben dann
die Funkverteidiger
gegründet. Damals gab es ja noch so ein paar Leute, die Süd gemalt haben in Leipzig und die haben dann gleichzeitig mit ihm angefangen zu rappen auch. Also dann dadurch ist das dann wieder zusammengewachsen. Das war eigentlich echt ganz witzig. Und alles dadurch, dass wir Markus Personality kannten. So, ja.
Ich glaube, der ist mittlerweile auch schon mit dem Namen rausgekommen. So, er hat ein, zwei Tracks gemacht, wo er dann gesagt hat, ja, okay, ich bin der Markus B.
Ja, Markus B, genau. Vorher hieß er noch Markus B, dann Personality und jetzt ist er nicht mehr so beim Hip-Hop, jetzt ist er mehr in der Rockschiene und versucht da sein, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Glück so. Hat sich ein bisschen verändert auf jeden Fall, aber das soll jetzt nicht werten klingen oder so. Also ist jetzt nicht mehr mein Geschmack von Musik, damals habe ich es mehr gefeiert. Jetzt heißt er Olympia, nennen die sich.
Sind er und Lukas und ist Maulheld dabei?
Ja, der ist, glaube ich, auch mit dabei, ja.
Cooler Rapper, wirklich. Sehr, sehr, sehr cool. Harter ostdeutscher Rap, knochentrocken, mag ich, richtig gut.
Ja, und wir haben halt immer mit denen abgehangen und dann auch mit DOS 9 und so, das war echt so. Und also, ja, damals hießen ja noch OFDM, mit dem Plusmacher und so. Und
Alter, Magdeburg ist OFDM, stimmt.
Der Osten fügt die Muschi, fuck. Ja. dadurch,
cool.
Ja, die Szene in Magdeburg ist ja auch klein und Rapper und Sprüher haben sich alle gekannt, weißt du, und deswegen war das so.
Ja, ey, darf ich das vielleicht einmal ganz offiziell sagen, so, ihr wart auf jeden Fall Helden oder seid Helden und habt eine ganze Menge Leute beeinflusst. Also ich höre die Platten heute noch und feier's und...
Ich nicht, ne, das sind die Leute, die rappen, so, ich habe ja nie gerappt oder ich habe mit denen nur abgehangen.
Ja, auf dich bin ich ein bisschen später aufmerksam geworden, aber du hast bestimmt auch eine ganze Generation von jungen Sprühern in Magdeburg mit beeinflusst.
Kann sein, ja. Kann sein. Also die Älteren beeinflussen ja tendenziell immer die Jüngeren. Hm. Ja, und guckt, die Jüngeren schauen zu den Älteren auf, was alles so gerade aktuell cool ist so, und dann wird sich daran orientiert, ja.
Warst du da mal irgendwie aktiv? So in Sachen Jugendarbeit oder Workshops oder so, hast du und dann irgendwann mit deinem Alltagsgesicht auch mal was zurückgegeben an die Stadt?
Ja, schon, aber das lief dann nie über meinen Sprühernamen oder so, sondern über die legale Graffiti-Agentur, die wir damals gegründet haben, und darüber haben wir dann Workshops gegeben und das auch versucht dann weiterzugeben und auch so ein bisschen die Werte. Also ist ja schon wichtig, irgendwie dann auch ein paar Werte mit auf den Weg zu geben, nicht irgendwelche älteren Bilder bemalen oder so. Das ist ja schon wichtig, das ist ja den Jüngeren erstmal gar nicht so bewusst. Da habe ich also auch schon was gemacht, ja.
Auch so ein bisschen in eigener Sache, ja?
In eigener Sache, dass meine Bilder irgendwann mal nicht übermalt werden, so nach dem Motto oder was?
Ja. Mit einem Augenzwinkern.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, du hast mit Pierre dein erstes Bild an der Fame gemalt. Was war denn das für eine Fame? Wo war die? Das war nicht die Aerosol Arena, oder?
Nee, die gab es damals noch gar nicht. Das war eine Fame in der Stadt, der heißt Sudenburg. Die Gable Fame heißt sie eigentlich. Damals waren da auch noch richtig gute Bilder dran. Mittlerweile ist das auch ein bisschen eingeschlafen. Das ist viel Kacke da dran. Ja, das war die Fame. Zu der sind wir hingelaufen. Damals in der Nähe von meiner Schule. Und ja, damals noch mit Fess, so hieß der aus meiner Schule, der damals für uns ein Vorbild war, an dem wir uns orientiert haben. Und also der hat uns dann Personality vorgestellt.
Jetzt sind wir schon recht tief in die Magdeburger Rap-Historie eingestiegen. Vielleicht mal ein bisschen was Allgemeineres. 1989 haben in Magdeburg so 290.000 Menschen gelebt. So 2004, das ist dann ungefähr so die Zeit, in der du angefangen hast zu sprühen, oder vielleicht ein bisschen später, waren es noch rund 220.000. So, wie war das, in einer Stadt aufzuwachsen, in der 50.000 Menschen einfach fehlen?
Also eigentlich war es cool, weil die Stadt wurde leerer und dadurch sind viele Bauruinen entstanden, viel Leerstand. Dadurch hast du viel mehr Freiraum gehabt. Die ganzen Fabrikanlagen, also Magdeburg war ja mal eine Hochburg für Schwermaschinenbauindustrie, und das stand alles leer und wir konnten uns da übelst austoben. Damals waren so Lost Places noch gar nicht so beliebt bei Sprühern und noch gar nicht so bekannt. Und wir hatten da wirklich komplette Hallen für uns alleine. Also da waren, ich kann mich erinnern, in der einen Halle, die ist mittlerweile komplett vollgemalt, das RAW-Gelände in Magdeburg, da waren nur Bilder von Megastar und von irgendwen was noch, auf jeden Fall, also es war irgendwie eine Wand gemalt oder so, das waren die ersten, die wirklich drin waren, und dann danach kamen gleich wir und haben dann angefangen, da auch alles voll zu malen. Also ich gehe lieber in Lost Place malen als in der Hall of Fame, weil A, bleibt es länger stehen, und B, braucht man keine Backgroundfarbe, hat dadurch weniger Zeit, die dabei drauf geht, und du hast halt komplett deine Ruhe so, und es ist nochmal eine geile Umgebung, fürs Foto ist es top, also ja, da konnten wir uns top ausleben. So. Ansonsten war es eigentlich so eine typische Oststadt, die erstmal komplett, also die erstmal, so, wo übelst viel Geld reingesteckt wurde in Modernisierung und so weiter. Aber auf der anderen Seite, die auch wieder viel Leerstand hatte, gerade in den Randbezirken und an den hinter den Hauptstraßen, sag ich mal, wo dann echt viel Bauruinen waren. Mittlerweile ist es auch so, dass es gentrifiziert wird, alles wird renoviert und es ist nicht mehr so wie in den Anfang, also ich habe ja angefangen so Anfang, also um 2000, und wo ich aufgewachsen bin, Olvenstedt, also ich wohnte auch 14 Jahre im Plattenbau.
Auch in Olvenstedt aufgewachsen?
Ja.
Ich war ein bisschen enttäuscht, ne? Ich habe Piers Lieder gehört, so über Olvenstedt und so mit den Plattenbauten. Und bin dann, ja, als ich in Magdeburg war, war erste Amtshandlung, dann bin ich hingegangen, wollte mir das angucken und so. Und die hatten die alle schon runtergebaut.
Ja,
die waren alle schon futsch.
Komplett verändert, das ganze Viertel. Also es war ja alles eng an eng gebaut. So, wer es kennt, die typischen Ostplattenbauten, das ist ja alles sehr eng verschachtelt gebaut. Und es wohnten, glaube ich, in Olvenstedt allein 45.000. Mittlerweile ist es noch nicht mal mehr die Hälfte oder so. Mein Block ist auch abgerissen. Mein ganzer Hof existiert eigentlich nicht mehr. Also ich bin einer auch von denen, die so sozialisiert wurden, die im Plattenbau aufgewachsen sind und wo das Viertel quasi, ich habe das auch mal bei Dilemma gehört, ich glaube, der ist auch, also eigentlich so voll viele, die dann irgendwann ihre Jugend, also ihre Kindheit nicht mehr so vor Augen sehen, weil ja bei denen einfach der Wohnraum nicht mehr existiert, wo man vorher seine ganze Kindheit verbracht hat, so.
Ah. So, dass quasi dieser Ort der Erinnerung fehlt. Dass du nicht mehr hingehen kannst, genau, und noch sagen kannst, da habe ich gespielt, da habe ich geschaukelt,
genau,
sondern...
Genau, weil das ist alles mittlerweile, es gibt nur noch Grünflächen, Rasen und Spielplätze gibt es nicht mehr, also komplette Straßenzüge gibt es da nicht mehr. Aber im Prinzip finde ich das nicht schlimm. Es ist eigentlich eher positiv, weil diese Plattenbauten sind wirklich nicht schön. Also ich... Also meine Kindheit war cool und es war alles total geil da, so zu spielen und aufzuwachsen, aber eigentlich ist es nicht schön so. Es ist nicht ästhetisch, in so einem Ding zu wohnen. Du kannst auch deine Nachbarn oben und unten hören, die Decken sind niedrig. Es gibt schönere Orte, wo man lebt, und deswegen finde ich das eigentlich nicht schlimm, wenn das alles wieder zurückgebaut wird.
Aber wird auch romantisiert von vielen Menschen, ne? So die Plattenjugend und so und das Gemeinschaftsleben und die kurzen Wege zum Supermarkt und das Gemeinschaftsgefühl und alles, was da sonst so mit einherging.
Das stimmt, aber ich habe auch nur gute Erinnerungen. Also ich habe auch mal gelesen irgendwo, wenn man sich zurückerinnert, bleiben die guten Erinnerungen erhalten und die negativen, die verblassen so ein bisschen, und ich finde, das muss man auch so ein bisschen mit einfließen in die Reflexion, wenn man jetzt an seine Jugend denkt, so, aber ich will jetzt nichts schlecht machen oder so, es war trotzdem schön, aber auch wenn da viele Nazis waren, also ich habe das auch erlebt, diese großen Anti-Nazi-Demonstrationen, nachdem dann so ein Punker ermordet wurde an der Endhaltestelle der 4 und der 3, genau, das waren die Straßenbahnen. Und auch die Nazis, also wir haben direkt zwischen den Nazis auch Fußball gespielt, direkt vor meinem Hauseingang war so eine, es gab immer diese Gemeindehäuser, und das war dann irgendwann eine Nazi-Kneipe, und die haben da immer abgehangen, aber damals waren wir halt einfach zu klein, um dass die sich um uns geschert haben und so. Ich hatte auch vor denen keine Angst oder so. Ich wusste nur, das sind Nazis, und mit denen sollte man sich sowieso nicht anlegen. Also ich habe mich von denen auch mal ferngehalten, aber die waren halt auch mal präsent da, ja.
Mit welcher Emotion verbindest du deine Jugend, wenn du so heute zurückdenkst? Vielleicht ein Stichwort noch dazu?
Welche Emotionen, ja, war schön unbeschwert, Jugend auf jeden Fall. Aber das hängt ja auch mal mit den Eltern auch zusammen. Meine Eltern haben eigentlich immer dafür gesorgt, dass wir eine unbeschwerte Kindheit und Jugend hatten. Und dann irgendwann war ich aber auch froh, als ich aus Olmstedt weggezogen bin. Meine Eltern haben sich dann ein Haus gebaut, und dann war das vorbei. Also, ja, also ich habe eine allgemein gute Erinnerung an meine Jugend.
Deine Graffiti-Karriere hat 1998 mit dem Stift begonnen und dann in den frühen 2000ern mit der Dose. So, was hat dich in die Richtung gezogen? Waren das so innere Impulse oder waren das so äußere Impulse?
Beides. Also ich habe immer schon viel gezeichnet. Ich habe einen Bruder und wir haben uns immer gebettelt, so, weißt du? Es war immer so das Ziel, besser zu malen als er, und dann zu meinen Eltern zu gehen und zu fragen, hier, guck mal, welches findet ihr besser? Und dann so, sag doch mal, und meine Eltern natürlich immer sehr diplomatisch, nein, beides ist schön und so. Und aber, ey, jetzt entscheidet euch mal und so, was ist denn nun besser? Und dadurch kam halt diese Liebe zum Zeichnen einfach, und die ist bis heute erhalten geblieben, als auch über Graffiti hinaus. Und irgendwann, wenn du ja viel dich damit auseinandersetzt, dann hinterfragst du auch die Sachen, die du siehst, und gerade auf der Straße, dann in Magdeburg gab es ja dann schon ersten Silberbombings. Und dann haben wir das mal verfolgt und hinterfragt, so, und dann kam das Interesse auf für Graffiti, und meine Eltern, also besonders meine Mutter, die hat das dann erkannt und hat uns dann ein Buch geschenkt, und zwar war das Schwarzkopfbuch Graffiti Art und Berlin und neue Länder, das war die Ausgabe, und dann erstmal gesehen, was in Berlin überhaupt erstmal so geht, das war schon krass, und dann auch erstmal festgestellt, was das überhaupt bedeutet, Graffiti, so, ne? Dass man Namen hat, dass es Gruß gibt und so weiter. Und ja, und dann natürlich gleich auch dann selbst angefangen, dann zu probieren. Und das war so 98, und dann ist es ein bisschen eingeschlafen. Und dann so um 2000 haben wir dann halt so die richtigen Leute kennengelernt, die sich auch dafür interessiert haben, weil an meiner Schule gab es nicht welche, die in unserem Alter waren und die das dann auch gemacht haben. Deswegen lief das über das Basketballspielen, und da haben wir dann Aid kennengelernt, und der hat schon damals schon mal illegal gemalt und war dann schon einen Step weiter. Und dann ja, sind wir zusammen mit ihm losgegangen, haben dann eine Crew gegründet, und so fing das dann an.
Was denkst du, was würdest du fantasieren, wenn deine Mom wüsste, wie sich das Graffiti-Ding für dich entwickeln würde über die nächsten 20 Jahre? Hätte die dir das Buch dann damals nochmal geschenkt oder glaubst du, die hätte dir das nicht gegeben?
Ich glaube jetzt rückblickend schon so. Die hätte uns das auf jeden Fall trotzdem geschenkt, auch wenn da diese Hausdurchsuchungen kamen und so weiter und wir natürlich auch erstmal die ersten Jahre nur illegal gemalt haben und dann also auch dieser Stress mit den Bullen kam und so. Aber danach am Ende ist ja wieder was ganz anderes entstanden. Wir haben legale Aufträge gemalt. Sie hat dann, war total stolz, hat die Sachen fotografiert und ihren ganzen Bekannten- und Verwandtenkreis davon erzählt. Und also man hat dann auch gemerkt, dass sie total stolz darauf ist. Und deswegen denke ich, dass sie es trotzdem uns geschenkt hätte. Weil ich habe nie darunter, ich habe jetzt keine negativen Auswirkungen davon auf mein Leben. Also ich habe am Ende keine Schulden oder sowas angehäuft, sodass ich da jetzt negative Auswirkungen habe auf mein Leben oder so.
Dieses Buch ist absolute Poesie. Ich durfte ja einmal reinschauen, so als wir das Vorgespräch gemacht haben. Und ich habe es richtig gefeiert und ich würde mich freuen, wenn ich nochmal die Gelegenheit kriege, mir das anzuschauen. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr cool und ich glaube, ich habe da hab mir zu wenig Zeit dafür genommen. Mhm. Also vielleicht können wir das da irgendwann nochmal in Angriff nehmen.
Oder du kannst es bestimmt irgendwo bei eBay kriegen oder sowas.
Glaubst du, das gibt's noch?
Bestimmt, also kann ich mir vorstellen. Das ist, die Dinger sind zwar schon, fallen schon leicht auseinander, aber wenn du Glück hast, findest du so ein Ding bestimmt noch bei eBay und Kleinanzeigen oder was weiß ich was.
Ich halte mal Ausschau.
Ja, so ein Ding, also das war damals meine Bibel. Also was damals für die in Berlin angefangenen, was damals in Berlin für die ersten Sprüher Subway Art war, war für mich dann dieses Buch, Graffiti Art. Neue Graffiti Art von Schwarzkopf und Schwarzkopf oder so heißen die Gerüche.
Ja, das ist aber auch abgefahren, weil diese lokale Nähe einfach nochmal was völlig anderes mit dir macht. Ich meine, wenn du jetzt ein Graffiti-Buch aus Südamerika oder aus New York oder so bekommen hättest, dann hätte das bestimmt auch bei dir gezündet in deinem Kinderkopf. Aber dadurch, dass du die Städte kennst, du kannst innerhalb von einer Stunde dahin fahren und dir die Bilder aus diesem Buch anschauen, das zündet auch nochmal ganz anders, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ist eigentlich, waren wir nur auf Berlin fixiert zu dem Zeitpunkt. Also alles andere, ja, und ein bisschen auch Leipzig, aber Berlin war schon echt ziemlich interessant damals. Und ja, wenn man dann nach Berlin gefahren ist und dann auf einmal auch die Namen und die Crews gesehen hat, die dann auch in dem Buch drin waren, das war natürlich schon echt was Besonderes und das war schon cool.
Also ich merke das, ich habe vorhin von mir auf dich geschlossen, weil ich merke, dass die Sachen, die in meiner Nähe stattfinden, dann lokal und zeitlich, dass ich da einfach irgendwie noch mehr anknüpfen kann. Dass ich da denke, boah, okay, geil, so ist das, was sind das für Leute, was haben die gemalt und so. Das macht so eine Neugierde bei mir drauf, das zu entdecken. Und New Yorker Sachen so, klar, das ist halt Weltklasse, aber ja, ist wie beim Rap hören so. Ich mag irgendwie Magdeburg lieber als New York.
Ja,
das ist halt mein Geschmack irgendwie, glaube ich.
Ja, das ist nochmal was anderes, wenn du direkt vor einem Bild stehst und das direkt vor Augen hast, als irgendwie abfotografiert in einem Magazin oder auf dem Handy oder so. Das stiftet nochmal ganz andere Einflüsse bei einem selbst, ja.
Ihr habt dann irgendwann eure Crew gegründet. Das ist die Südcrew.
Genau.
Welche Errungenschaften gehen denn auf das Konto der Südcrew? Was würdest du denken?
Errungenschaften hört sich witzig an, als ob es um einen Preis geht oder so. Nee, wir sind, ich kann ja das sagen, wofür wir bekannt sind. Ich denke, wir sind für Trainriding bekannt. Und auch halbwegs gute Styles, würde ich schon sagen. Ja, auch über die Grenzen von Magdeburg hinaus. Durch Magazine, durch auch Videos und so. Ja, und wir hatten da, denke ich, auch viele Jahre großen Einfluss. Auch, denke ich und hoffe ich mal, nach wie vor auf die Szene in Magdeburg und vielleicht auch darüber hinaus. Ja, so dafür, ich glaube, dafür sind wir so bekannt, so um es kurz zu machen.
Kamt ihr denn wirklich auch alle aus Magdeburg Süd? Da aus Hopfengarten, Reform und der Nachbarschaft?
Nee, nicht wirklich. Also ich habe nie in Süd-Magdeburg gewohnt oder so. Okay. Aber es ging eigentlich auch gar nicht um irgendeine Lokalität oder irgendwie um ein Territorium, was wir für uns beansprucht haben. Ich glaube, also Aid war der Erste, der das erste Südbombing gemalt hat, ohne irgendwie eine Absprache oder so, sondern er hat es einfach gemacht. Und ich glaube, das war einfach nur um die Szene aus Nord-Magdeburg irgendwie so ein bisschen zu provozieren. Also es gab auch Sprüher aus Nord, die haben auch bestimmte Crews gemalt und einfach um die so ein bisschen, ja, um da so eine gewisse Provokation und Aufmerksamkeit zu erzeugen, glaube ich, ist es dann entstanden. Und dann sind es eigentlich auch geile Buchstaben so mit dem Ü. Ich meine, ich habe vorher noch nie eine Crew gesehen mit dem Ü. Ja, das ist jetzt auch nichts Besonderes, aber ja, das war dann einfach so, dass das dann unser Ding war. Wir hatten ja noch auch keine Abkürzung dafür, ne? Und die ist dann aber irgendwann später entstanden. Sturm über Deutschland hat dann irgendwann mal, glaube ich, Cash rausgehauen oder so. Und ja, deswegen war das dann so. Ja.
Für diejenigen, die nie in Magdeburg waren oder euer Insta-Profil noch nicht gefunden haben, wer hat denn die Südcrew besonders vorangetrieben?
Eigentlich alle. Also als erstes waren es Play, Aid und ich. Und wir haben halt zu dritt unsere Sachen gemacht. Und drumherum gab es natürlich auch noch Freunde, die dann auch ein bisschen gepusht haben, aber die haben es nicht so intensiv gemacht wie wir drei. Und nach ist die Crew gewachsen, dadurch, dass man mit anderen Sprühern dann zusammen losgegangen ist und dann Freundschaften sich entwickelt haben. Dann sind dann Leute wie Too Cool dazugekommen und Mail und Riek und Brom und dann irgendwann Cash und Bast. Und dann ist die Crew richtig gewachsen. Ja, also das ist ja auch das Ding, dass... Also im Prinzip waren wir immer mehr als andere Crews und dann war es immer blöd, dann irgendwie immer, wenn man jetzt zum Beispiel Crews gemalt hat, immer alle 4-5 Crews denn, oder 3 Crews denn nebeneinander zu malen. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, warum machen wir nicht alle eine Crew und malte alle Süd? Ja, und dann haben wir so die anderen mit aufgenommen und dadurch ist die Crew gewachsen.
Wenn man als Crewmember der erfolgreichsten Crew einer kleinen Stadt für immer in dieser Stadt bleibt, hat man dann den Absprung verpasst? Oder hat man es geschafft?
Den Absprung, das hört sich ja sehr negativ an. Also manche finden auch Magdeburg total schön als ihren Wohnort. Also deswegen würde ich es nicht sagen, dass es von einem Absprung sprechen oder so, sondern dann sind einfach die Lebensumstände so, dass die da an dieser Stadt gebunden sind. Ja, dadurch, dass sie vielleicht Kinder haben oder so. Also ich hatte jetzt nicht diese Bindung so stark zu dieser Stadt, dass ich da jetzt gehalten wurde oder so. Deswegen... würde ich jetzt nicht von einem Absprung sprechen oder so.
Das war ein bisschen gemeine Frage. Ich habe auch vorhin auf dem Weg hier noch überlegt, ob ich die rausnehme. Ja, es hat irgendwie sowas Überhebliches. Ja, wir sind in Berlin.
Ja, wir sind jetzt hier in Berlin und hier ist ja viel besser als irgendwo anders, aber so würde ich das nie sehen. Berlin hat auch seine schlechten Seiten und das sind nicht wenige.
Was charakterisiert für dich die Magdeburger Graffiti-Szene? Und welche Vorteile gibt es, wenn man in den frühen 2000ern hochkommt?
Die Magdeburger Graffiti-Szene ist sehr klein, überschaubar, teilweise familiär, alle kennen sich, viele respektieren sich auch untereinander. Es gibt mittlerweile gibt es aber auch eine Änderung in der Szene. Also Anfang 2000er unterscheidet sich die Szene noch viel stärker als jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Damals gab es viel mehr Sprüher, habe ich das Gefühl. Es gab viel mehr Crews, viel mehr, was auf der Straße passiert ist. Es gibt jetzt teilweise nur noch 1-2 Crews oder so, die aktiv regelmäßig Bombings machen. So. Und als ich angefangen habe, gab es da echt nur 6-7 Crews oder so. Ja. Und es war ein bisschen spannender, finde ich. Also wenn denn immer nur, also die Competition war auch ein bisschen höher. Wenn du immer nur von 2-3 Crews Sachen siehst, dann ist es nicht schwer, besser zu sein als die und mehr zu machen, als wenn du da mehrere Crews hast. Und der Unterschied zu heute ist der, dass heute viel mehr dieses Fußballgraffiti gibt. Also da werden anscheinend die kreativ oder die sich bombingmäßig ausleben wollen, mehr denn angezogen von als von, also davon selbst eine Crew irgendwie zu gründen, was ich ein bisschen schade finde eigentlich.
Was glaubst du, wie kommt das? Warum fühlen die sich dort besser aufgehoben?
Ja, also erstmal weiß ich nicht genau. Das ist vielleicht hängt mit jedem Einzelnen nochmal ab. Also jeder hat seine individuellen Beweggründe, warum er jetzt Fußballgraffiti macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass vielleicht schon so eine Art Gruppe besteht, dass es dann leichter ist, dort so anzufangen, als wenn man selber was auf die Beine stellt. Dann hat es auch immer diesen Fußballcharakter, dass man ja irgendwie diesen Verein pushen will. Ja, und dann einfach...
halt auch die Stadt repräsentieren, ne?
Die Stadt repräsentieren nach außen so, dass man kann sich ja auch irgendwie einfach, man kann ja auch einfach FCM spulen, obwohl man gar nicht die Leute kennt so. Und das ist ja alle macht die Sache ja auch noch einfacher. Das heißt also, man ist dann auch nochmal anonymer unterwegs, weil man nicht genau weiß, wer jetzt dieses FCM gemalt hat. Also, wenn man jetzt vielleicht unsicher ist mit seinen Bildern und mit dem Resultat seiner Bildern, ist es einfacher, da vielleicht sowas dann zu machen, also Fußballgraffiti. Vielleicht. Ich weiß es nicht genau, hat jeder bestimmt seine eigenen Beweggründe.
Ja, und wir raten ja auch nur, ne? Ich meine, kann ja nicht in die Köpfe reinschauen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, was man sagen kann, wahrscheinlich tendenziell eher ein Publikum, das eher einen Fokus auf Action legt und weniger auf Kunst. So, ich glaube, das könnte man auf jeden Fall so unterschreiben.
Das kann ich mir vorstellen. Es gibt aber auch einige, die vom Fußball-Graffiti dann in die Graffiti-Szene, also in die reine Graffiti-Szene wechseln. Also die Grenzen, die sind ja total, die verschwimmen ja eigentlich total. So, es gibt ja total viele Überschneidungen. Oder es gibt Leute, die vom normalen Graffiti in die Fußballszene wechseln. Gibt's auch. Also gibt's in Magdeburg genauso.
Ich habe null Ahnung von Fußball, aber warte mal, wer ist nochmal der Club aus dem Norden mit den kranken Sprühern? Ist Rostock?
Ja.
Hansa, ne? Hansa. Das war das Erste, was ich von denen mitbekommen habe. Nee, so, dass die Leute so von denen richtig rasieren und auf der ganzen Welt Zügel klatschen und so.
Das waren die Ersten, die so damit angefangen haben, glaube ich, ja.
Voll geil.
Krass. Richtig lustig. Also es ist auch echt eine eigene Subkultur geboren, dieses Fußball-Graffiti. Was sich eigentlich aus dem Graffiti heraus entwickelt hat. Das ist eigentlich auch total interessant so.
Und halt auch mit den typischen Elementen. Mit um die Welt reisen und dann da deine Crew, in Anführungsstrichen, Bombings machen, aber die sind halt von deinem Verein. Ja, und das ist deine Crew. Verein,
genau. Ja. Voll geil. Ist krass. Es ist eigentlich, ja, es ist eine andere Art von Graffiti, aber es ist eigentlich auch Graffiti so.
Ich glaube, für jeden von außen ist es dieselbe Suppe so, die erkennt da keinen Unterschied. Aber wenn man in der Szene drin ist und sich da viel mit beschäftigt, dann sieht man halt eher, okay, was sind jetzt die Unterschiede, was unterscheidet uns von euch?
Ja, und da geht es halt wirklich um die Quantität vor allem, die steht im Vordergrund, ne? Größer und breiter und mehr machen als die anderen. So, da ist dann weniger dieses Ästhetische im Vordergrund. Also klar, es geht auch um Ästhetik der Buchstaben, die hat aber nochmal eine eigene, also und zwar schön blockig, groß und dick so, ne? Aber so das Künstlerische, mehr auf den Style fokussiert, das tritt ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Aber für die Protagonisten ist es sicherlich genau die Ausdrucksform, die sie brauchen und die sie wollen. Und die Ziele, die sie erreichen wollen, die können sie damit dann wahrscheinlich am besten erreichen, als jetzt mit Styles oder so, ne?
Klar, ja, weil es muss ja lesbar sein.
Genau, muss lesbar
sein. Und es muss, ja, am besten nur die beiden Farben des Vereins.
Genau, am besten nur die bleiben, je näher man in Magdeburg kommt, desto mehr blau-weiße Bombings kommen dann. Ja, das ist schon witzig.
Ja, lustig. Ja, das kann man echt nicht übersehen, wenn man da über die Autobahn fährt.
Ja.
Wie war denn euer Fokus damals? So, habt ihr euch nur für Magdeburg interessiert? Oh Gott, ich habe so viele Magdeburg-Fragen dabei. Aber ich bin super neugierig, tut mir leid. Also habt ihr euch nur für Magdeburg interessiert? Oder habt ihr auch so einen Fokus nach außen gelegt? Jetzt abgesehen von Berlin, habt ihr gesagt, ey, Sachsen-Anhalt ist unser Ding oder Ostdeutschland ist unser Ding?
Nee, das habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass wir, also der Berlin war halt so das Vorbild und auch Leipzig, kann man schon sagen so. Leipzig hat ja auch eine echt krasse Bombing-Szene damals gehabt, also nach wie vor auch immer noch. Und da haben wir aufgeschaut. Wir hatten dann Kontakte nach Leipzig, was cool war. Sind dann oft dahin gefahren. Und dann war da, also je größer die Stadt, desto größer sind irgendwie gefühlt auch die Bombings und desto mehr desto abgefahrener und desto fanatischer sind dann die Leute dort auch. Und eben weil die Competition dann in so einer großen Stadt nochmal größer ist. Und deswegen war es jedes Mal einfach voll geil für uns, dann nach Berlin oder noch nach Leipzig zu fahren. Also wir haben uns da schon eher zu anderen Städten, also zu den beiden genannten Städten orientiert.
Magdeburg liegt relativ zentral in Deutschland, also gehört zu Ostdeutschland. Glaubt man, wenn man aus dem Westen kommt, so wie ich, ist doch alles Osten, aber es ist eigentlich Mitteldeutschland, ne? Ist auch der MDR. So, und ihr konntet von eurer zentralen Position aus Trains durch die ganze Republik rollen lassen quasi, hast du gesagt, bis nach Dortmund oder so zum Beispiel.
Ja, wir hatten das Glück, dass viele ICs dort abgestellt waren und die sind dann bis nach Dortmund gerollt, also quer durchs Bundesland. Das war ganz geil. Hatte dann auch den Nachteil, dass du ewig lang am Bahnhof standest, teilweise 5 Stunden, bis dann alle ICs, die diese Linie gefahren sind, dann auch durchgefahren sind. Und teilweise, ja, hast du das Bild auch nicht mehr wiedergesehen. Aber wir hatten das Glück, so zentral in Sachsen-Anhalt unsere Stadt zu haben und konnten dann von dort alle Spots immer ganz gut erreichen. So. Und wir hatten dann immer unsere Dutzend Spots, so, die wir dann immer abgefahren sind. So. Ja.
In so einem Kreis von, sagen wir einfach mal 80 Kilometer rund um Magdeburg, kommt da eigentlich erstmal nichts Großes. Ne? Ich meine, es gibt so ein paar Städte, aber jetzt keine Hunderttausender oder so, obwohl vielleicht Dessau. Heißt es, dass ihr dann in diesem 80-Kilometer-Radius eigentlich alle Jahr so für euch hattet? und schalten und walten konntet, wie ihr wolltet?
Jein, also viele Yards hatten wir für uns tatsächlich. Das hast du dann auch mal ganz gut kontrollieren können. So. Also ne, man muss ja immer auch wissen, wer da drin gewesen ist in der Zeit, wo man nicht drin war, um dann eventuelle Risiken ausschließen zu können. Und es gab auch Sprühe aus Halle, die dann gemalt haben und Leipzig vor allem. Und es gab da also auch Spots, wo dann von allen möglichen Städten dann alle hingefahren sind. Es gab, den muss ich jetzt nicht nennen, den Spot.
Den einen berühmten Spot?
Den einen berühmten Spot da in der Nähe von Halle, Leipzig, Dessau so. Da sind irgendwie die Potsdamer hingefahren, die Leipziger, die Hallenser und jeder hat da versucht, irgendwie diesen Spot für sich zu beanspruchen. Ja, aber so getroffen am Spot hat man sich zum Glück nie.
Ja, hätte man eigentlich von ausgehen können, oder? Dass dann auf dem Samstagabend, dass man sich dann so die Klinke in die Hand drückt, sagt ihr auch hier, ja, moin, wir auch.
Hätte passieren können, ja. Aber ist zum Glück nicht passiert. Naja, wenn, dann hätte man sich wahrscheinlich abgesprochen, hätte man zusammen da gemalt und dann wäre auch gut gewesen, ne?
Du hast dann irgendwann den Sprung aus Magdeburg nach Berlin gemacht. Den mache ich jetzt auch. Erst nach Potsdam. Wie kam's? Also, dass du dich dann nach außen orientiert hast?
Wegen des Studiums so. Das war dann irgendwann, war so genug Magdeburg und wollte mal was Neues sehen. Auch dann zum Elternhaus eine gewisse Distanz mal, ist ja auch mal nicht schlecht so, ne, für die eigene Entwicklung. Und deswegen habe ich mich für Potsdam entschieden. Ist nicht so weit weg von Magdeburg. Ne? Und ein paar Freunde sind da schon hingezogen, deswegen kam dann diese Stadt in Frage.
Wie bist du denn jeweils aufgenommen worden in die Graffiti-Szene vor Ort? So wie in Magdeburg als auch in Potsdam?
Ja, ich hatte...
Magdeburg, Berlin und Potsdam, sorry, mein Fehler.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ich hatte ja schon einen Namen, also die kannten mich dort schon und deswegen wurde ich da mit offenen Armen empfangen so. Ich hatte keine Probleme, da Kontakte zu knüpfen und habe dann da schnell Anschluss gefunden und kenne voll viel aus Potsdam, habe da viele Freunde immer noch. Ja, also es war eigentlich immer positiv so.
Ich habe da wahrscheinlich auch schon einige Sachen rüberrollen lassen, ne? So dass die wussten, ach, der ist das, ja, okay, cool.
Ja, ich habe natürlich erstmal alleine dort gemalt da und dies... Und dann sind dann auch die Locals dort aufmerksam geworden. Dann hatte ich über ein paar Ecken auch mal Ansagen bekommen, dass ich da und da nicht reingehen soll. Aber das ist nie irgendwie ernst geworden oder so. Und ich habe dann, die haben mich dann mitgenommen. Und dann haben wir die mitgenommen. Dann fahren dann so eine Austauschstadt. Die sind auch mal nach Magdeburg gekommen. Das war echt cool. Also, ja.
Schön, schön. Ah. Voll gut. Mhm. Ich kannte dich eigentlich immer nur so als Legende, ne? So der große Mozart, mal geile Dinger. So, aber jetzt wirklich was von dir mitbekommen, wo du warst? Wahrscheinlich haben wir uns auch verpasst. So als ich in Magdeburg war, warst du wahrscheinlich in Berlin oder Potsdam oder so oder was weiß ich wo. Da habe ich nie viel live von dir gesehen. Dann kam jetzt irgendwann vor einem halben Jahr oder so, habe ich nochmal den grün-gelben Train von dir gesehen und dachte, oha, was passiert da? So, wie ist denn heute der Status? Was Phase?
Wie mein Graffiti jetzt aussieht zurzeit?
Ja, oder wie es mit dem Zug-Game aussieht?
Ja, die Prioritäten liegen nicht mehr so stark auf Zug-Graffiti. Es ist einfach wegen... Also, wenn du Züge malen willst, dann musst du schon echt viel Zeit investieren. Und die Zeit ist mir einfach zu kostbar, um das denn 100% für dieses Zug-Writing zu machen. Weil, also, wenn du Zug-Writing machen willst, dann musst du das schon... 100% machen als deine erste, an erster Stelle kommende Leidenschaft. Du musst es auch mal, also um einfach eventuelle Risiken ausschalten zu können, du musst halt die Spots gut kennen, die Zeiten und so weiter. Und die Zeit habe ich halt einfach nicht mehr. Also andere Dinge sind jetzt ein bisschen im Vordergrund gerutscht. Also ich habe einfach zu viele Interessen, um da noch so viel Zugraffiti zu machen. Und irgendwann hat es mich, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen gelangweilt. Es waren dann irgendwann immer die gleichen Spots. Dann habe ich aber den Wohnort gewechselt, da waren es neue Spots. Dann habe ich dann wieder auch ein bisschen mehr meinen Fokus drauf gelegt. Und irgendwann ist es halt auch echt anstrengend und du musst deinen inneren Schweinehund immer wieder aktivieren und motivieren, um dann abends wieder rauszugehen und dann auch damit zu rechnen, dass dann die Action vielleicht nicht klar geht oder so. Aber das bedeutet nicht, dass ich nie wieder einen Zug male oder so. Es kann immer wieder vorkommen. Zum Glück gibt es Leute, die das ja so machen, so exzessiv, dass sie eben so geplant sind, dass sie alles halbwegs berechnen können und dann laufe ich da halt mit so. Ich gehe dann mit denen und profitiere dann von deren Expertise, sage ich mal.
Wie revanchierst du dich für den Gefallen? Kochst du was Leckeres?
Es gibt keine. Es ist jetzt nicht so, ich gebe dir das und du musst mir das zurückgeben oder so. Das ist einfach eine Freundschaft und da muss man sich nicht revanchieren. Oder
ah, okay, das sind unter Freunden.
Ja, man hat ja jahrelang Züge und dann nehmen die einen wieder mit und so. Ist doch cool so. Also, oder ich check mal oder sowas. Ich mach die Eule oder sowas. So revanchiert man sich vielleicht oder so.
Was hat dich denn früher motiviert und was motiviert dich heute?
Einfach besser zu malen als alle anderen, so bessere Sachen zu machen, wie die Competition mit meinem Bruder. Also wenn man dann am Zug steht, würdest du auf jeden Fall einen besseren Panel malen als der neben dir. Denn einfach so diese Action mit Freunden was machen, das hat mich immer motiviert. Und das in Verbindung mit Graffiti ist eigentlich das Geilste. So, ja, dieses Rumstreunern, Spots suchen, auschecken, so dieses Katz-und-Maus-Spiel, das ist halt einfach geil. So. Und dann das Beste ist dann noch am Tag dann noch seinen bemalten Zug zu sehen, der dann in den Bahnhof reinfährt. Also das ist nochmal das Allergeilste eigentlich. Ne? Und wer das einmal gemacht hat oder einmal erfahren hat, der weiß, wovon man spricht, so warum das halt so krass ist eigentlich.
Gibt es für dich noch irgendwelche verschlossenen Türen? Irgendwas, wo du sagst, oh fuck, das habe ich nie gemacht, aber wäre eigentlich noch ein Punkt auf der Bucketlist? Irgendeine Tür, die du gerne noch eintreten und öffnen würdest?
Ja, also so New York mal so ein Panel zu malen, das wäre schon mal echt geil, Premium. Aber dazu ist, glaube ich, einfach meine Motivation nicht mehr so krass irgendwie. Also New York in so einem Schacht irgendwo in einem Tunnel so eine New Yorker U-Bahn zu malen, das ist eigentlich schon ein Premium, das ist schon krass. Also ansonsten beim Graffiti-technischen, weiß ich nicht, habe ich auch schon vieles gemacht, was ich eigentlich erreichen wollte so oder machen wollte.
Ja. Du reist generell gerne, ne? Du hast mal erwähnt, dass so ein Urlaub pro Jahr mit den Jungs, ein bisschen die Stadt bunt machen, ein paar Züge bunt machen, das gönnt ihr euch eigentlich immer noch.
Ja, wir überlegen jetzt auch für nächstes Jahr uns nochmal alle zusammen wegen dem 20-jährigen Crew-Ding, ob wir da nicht nach Italien fahren, so wie es irgendwie viele schon mal gemacht haben. aber so, ja, generell bin ich immer gerne gereist und immer im Kontext mit Graffiti auch. Also jedes Jahr 1 bis 2 Graffiti-Urlaube standen immer auf der Liste, ja.
Wie laufen eure Trips so ab? Also kannst du da ein bisschen was zu erzählen oder möchtest du lieber nicht?
Ja, das ist dann wirklich Graffiti-Life. Wirklich, das ist dann wirklich dann der Lifestyle, der Graffiti-Lifestyle. Ne, also Dosen besorgen, das geht dann von morgens bis abends. Dosen besorgen, auschecken, malen, dann Fotos machen, dann nächsten Tag wieder Dosen besorgen oder du hast schon Dosen besorgt oder dann aber wieder den nächsten Spot finden und dann erstmal auch die Kiste fotografieren. Also das ist dann von morgens bis abends, steht Graffiti dann auf der Tagesordnung. So, ne?
Ist da noch Zeit für irgendwas anderes? Mal ein Museum oder so oder ein Bierchen trinken? Oder ist das nichts für dich?
Nicht wirklich. Also wir waren mal in Paris. Ja klar, Bierchen trinke ich schon so. Ja, das ist aber läuft nebenher die ganze Zeit eigentlich. Nee, wir waren mal in Paris und da erst am letzten Tag, glaube ich, oder so, haben wir dann den Eiffelturm gesehen. Und sonst warst du nur mit der Metro unterwegs. Also, du hast die Stadt nicht wirklich gesehen, ja.
Ja, zumindest anders. Seid denn immer die üblichen Verdächtigen oder gibt es da immer wechselnde Besatzung bei euch?
Ah, das wechselt eigentlich immer, also wie das nun mal so ist, das ist irgendwie so alles so fließend, ja. Also deine Freunde wechseln ja so ein bisschen oder bis zu einem gewissen Grad so, aber eigentlich, also ich war mit immer verschiedenen Leuten mal unterwegs so. Wobei nächstes Jahr, wenn wir dann dieses Crew-Ding machen, da sind dann auch so die Crew, die ganzen Crew-Members mit dabei, ja.
Du warst doch mal eine Zeit lang im Ausland, Mittelamerika, ist richtig im Kopf?
In Südamerika, in Ecuador.
Ah, das ist das Südamerika, das schon fast Mittelamerika ist.
nee, das ist tatsächlich auf dem Südkontinent.
Ja, okay, check. Ja. Steffen wieder 500%, keine Ahnung. So, was ging da? Was hast du da für Erfahrungen gemacht, Graffiti-mäßig?
Ich habe vorhin erst drüber nachgedacht, weil ich wusste, dass diese Frage von dir kommt. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich so ähnlich gewesen sein muss wie damals, als die Sprüher, also wovon die älteren Sprüher, die ganzen Oldschooler erzählen, als es noch nicht die guten Dosen gab, als die Stadt noch einfach noch nicht von Graffiti übersät war. Also die Sprüher dort, die haben halt einfach nicht die Voraussetzungen wie wir hier, also diese High-Pressure-Dosen, sondern du kriegst da die schlechtesten Dosen, die nicht wirklich decken und so. Deswegen musst du da mit Fassadenfarbe arbeiten, damit du ein halbwegs ordentliches Füllen hinbekommst. Und mit Schwarz, also wenn du eine schwarze Dose kriegen solltest in dem Shop, dann machst du damit die Outlines. Also die Bilder waren nicht wirklich also du hast nicht diesen Farbreichtum gehabt wie hier in Deutschland oder in Europa. Dann gibt es da einfach, gab es damals nicht das Netzwerk, wie es jetzt hier gibt, so damals gab es auch nicht so das Instagram gab es schon, aber das war nicht so genutzt wie heutzutage, sodass du diese Bandbreite hast an Styles und an Sachen so, ne? Und die haben nicht viel gewusst dort, die Sprüher, und also die Stadt war so vergleichbar, wo ich gewohnt habe, war vergleichbar wie mit Potsdam, und es gab aber nur 3 Sprüher, und die habe ich dann witzigerweise auch kennengelernt. Und dann waren die erstmal voll...
Sorry fürs Unterbrechen, ungefähr nur 150.000 Menschen Stadt. Ja. Und es gab da eine Handvoll Sprüher.
Ja, genau. Und die Texte habe ich vorher immer schon so gesehen, so, und dann habe ich die tatsächlich auch kennengelernt. Das war ganz cool.
Ah, wie lustig.
Ja. Und dann waren die gleich so, oh krass, ey, cool, du kommst aus Europa, geil. Ja, du musst uns alles erzählen, sowas, wie das Bomben funktioniert. Es gab da keine Bombings, ne, oder sowas, sondern einfach nur so, ich sag jetzt mal, Kritzeleien. Tags.
Wow.
Aber sonst alles frei. Die sind, also in Südamerika malen die ja sowieso figürlicher und
was meinst du damit?
Na, die malen mehr so Charakter noch mit rein und so irgendwie mehr so diesen Street Art Charakter. Und dieses eigentliche Style Writing, das haben die, gibt's da schon auch, aber es ist nicht so krass verbreitet einfach. Also die meisten, mit denen ich dort gemalt habe, haben dann immer Charakter gemalt. Weil sie einfach, glaube ich, gar nicht wussten, wie das alles so funktioniert, weil es keinen gab, der denen das erklärt hat. So. Ja, das war echt eine interessante Zeit, so, weil ich musste echt gucken, wo ich die Dosen herkriege. Ich habe dann halt, wie gesagt, mit Fassadenstreiche dann meine Bilder gemalt und so. Und ich habe da auch tatsächlich, es gibt dort auch ein Zugsystem in Ecuador, und dachte ich mir, geil, guckst du mal, gibt bestimmt nicht viele Zugmaler dort. Gab also keinen, ja. Also ich habe dann die Locals da befragt, die meinten so, ja, hier hat noch keiner einen Zug gemalt. Und dann habe ich das auch gefunden, das Zugdepot, und das war gut eingemauert, und es gab auch Wachschutz, aber der wurde einfach oder dort engagiert, weil sonst da alles weggeklaut wurde, ne? Das ist ein armes Land, und naja, aber trotzdem war es relativ einfach, denn da auch den Zug anzumalen, das war ziemlich cool.
Ist der Wachschutz dann nicht auch bewaffnet mit dem Sturmgewehr oder so? So stelle ich mir das vor in Südamerika.
Oder hast du freundlich abgegrüßt?
Der ist auch bewaffnet, aber ich habe zum Glück den... der war halt an einer anderen Stelle so. Der war dort, wo ich da war, nicht. Aber sonst ist das schon mal eine andere Nummer als hier auf jeden Fall.
Hast du noch was aus Südamerika? Irgendwas Geiles, was du von... Ach so, fuck. Während du überlegst, will ich einmal kurz eine Frage stellen. Kennst du... Ich habe das Gefühl, die Südamerikaner sind bekannt für diese Pumpspritzen, weil die halt nicht die krassen Dosen haben und. Kennst du die? Die sehen aus wie eine Thermoskanne, und obendrauf hast du so eine Pumpe, und dann kannst du vorne eine Düse einstellen und dann Strahl halt entweder dick und fest oder breit und sprühend einstellen. So, und die benutzen das zum Sprühen. Ich habe neulich meine Pumpspritze zurück aus dem Keller geholt, dachte, ey, ich probiere es jetzt auch nochmal, kann doch nicht sein, dass die immer rumsteht. Und ich habe es einfach zum Teufel nicht gebacken bekommen, das richtige Mischungsverhältnis zu finden. So, entweder... Es tropft, also ich habe halt auch immer Farbe hin und her gemischt, oder es verstopft. Kennst du dich aus damit? Hast du mal probiert?
Nee, ich kenne mich damit nicht aus. Ich wollte es mir jetzt aber auch mal kaufen, wollte mir jetzt auch mal zum Baumarkt und mir so ein Ding holen und dann mal damit auch was ausprobieren, aber ich habe keine Erfahrung damit.
Ich habe auch Videos im Internet gefunden, im Internet sieht eh mal alles besser aus, und die haben da wie ein Fettcap-Strich mitgezogen, also da hat nichts getropft, so, es war schön geil und pink, und ich dachte, boah, das kann ich auch, aber konnte ich nicht.
Ja, kann ich dir leider keine Infos zu geben.
Jo, dann einmal Frage an die Community. Wer kennt sich damit aus? Und wer kann dazu was sagen? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, auch über Tipps zum Mischungsverhältnis. Da würdet ihr mir eine Freude mitmachen. Ja. Hast du noch irgendwas aus Ecuador?
Ja, es war eigentlich immer ziemlich cool. Also es war so, auch die Bevölkerung dort war noch nicht so voreingenommen gegen Graffiti. Also du konntest dann, wir sind da teilweise auch in andere Orte gefahren und haben dann mit den Hausbesitzern gesprochen. Und haben denen gesagt, ja, wir machen es hier schön bunt und so, können wir nicht einfach ihre Wand bemalen? Und die waren da immer so, ja, geil, cool, auf jeden Fall, mach das. Und dann haben wir da, was ich, zu 5, zu 6 dann da die Wand bemalt von dem Hausbesitzer, und der war total glücklich damit so. Also die, was man halt eigentlich immer so auch von anderen Sprühern schon mal gehört hat, wenn man im Ausland ist und da noch nicht so dieses
negative Bewusstsein zu Graffiti oder zu, ja, in Anführungszeichen zu Schmierereien hat, ne? Sondern die sehen so, oh, das ist bunt, ist gleich schön, so.
Ja, ist Kunst.
Und ist Kunst, ja, es ist einfach was Positives so im Stadtbild, also besser als wenn es nur grau ist oder wenn irgendeine brachliegende Mauer dort steht, so. Weil man halt was sieht, was von Menschenhand gemacht ist, ne? Das ist ja nochmal was anderes, so. Und, oder auch, wir hatten auch Begegnung mit Polizei, so, wir haben dann da mitten an so einem zentralen Punkt, an so einem Kreisverkehr gemalt, ohne auch wirklich die Erlaubnis zu haben. Die Polizei hat dann dort gehalten und wir haben dann mit denen gesprochen. Ich habe gesagt, ja, ich bin hier so ein europäischer Künstler und alles so ein bisschen dick aufgetragen. Und die haben dann nochmal nach einer Erlaubnis gefragt und wir so, ja, die haben wir, aber wir haben jetzt den Zettel nicht mit, so, und wir haben auch keine Telefonnummer, so. Ja, und dann war das schon, hat sich das erledigt und sie sind weitergefahren, so. Also die waren da auch noch nicht so, die waren auch nicht so unvoreingenommen gegenüber Graffiti, so. Das war eigentlich ganz, ganz cool, so.
Es ist auch eigentlich voll schön. Leute machen die Wände bunt, die geben sich Mühe, so, das, ja, das ist eigentlich was Perverses, dass hier so eine Verknüpfung stattgefunden hat von dem, was eigentlich Kunst sein könnte oder ist, und Sachbeschädigung.
Ja.
Ich bin nahezu durch mit meinen Interviewfragen. Ich habe noch eine letzte Frage mitgebracht, weil ich dich für relativ schlau halte und mal wissen möchte, was du davon hältst. Schauen wir mal, ob die Frage es auch in dem Podcast schafft, weil ich nicht so richtig wusste, wo ich die dramaturgisch in unser Gespräch einordnen sollte. Aber ja, wir probieren es einfach mal. Es gibt ein Schriftstück, ich weiß nicht, ob es ein Buch oder einfach nur ein Text ist, von Oliver Kunert. Der heißt The Death of Graffiti. Hast du das schon mal von gehört?
Nee.
Okay. Ich glaube, der gute Olli denkt, dass Graffiti tot ist. So wie Nietzsche gesehen hat, dass Gott tot ist. So, oder gemeint, das gesehen zu haben. Und der hat ganz, ganz viele Punkte zusammengetragen, warum das seiner Ansicht nach so ist. Ja, über die Kunst an sich. Und das ist ein guter Text und ein spannender Text. Und ich habe es bisher weder geschafft, den komplett zu lesen, noch den zu entkräften. Und ich habe einen Punkt daraus mitgebracht, den ich dir mal einfach so als These vorlegen wollte und den ich danach auch an die Community gebe, sodass alle mal sagen können, was die davon halten. Und dann können wir hier machen wir so ein Seminar hier.
Okay, dann leg mal los.
Sicherlich ist Graffiti immer noch gegen das Establishment gerichtet, zumindest dem Gestus nach. Und sicherlich gibt es immer noch viele sozial Benachteiligte unter den Graffitisten. Aber gerade in der modernen Wohlstandsgesellschaft ist Graffiti zu einem Ausdruck von Luxus und Lifestyle geworden. Was sagt Mozart dazu?
Also ich bin erstmal grundsätzlich nicht der Meinung, dass Graffiti tot ist. Graffiti, wie gesagt, haben wir davon schon gesprochen, Graffiti findet neue Wege. Zum Fußball zum Beispiel, gehört auch zum Graffiti meiner Meinung nach. Deswegen ist es da schon mal nicht tot. Und Graffiti existiert ja schon seit der Antike, ne? Oder die Höhlenmalerei. Malereien sind ja eigentlich auch Graffitis, so einfach irgendwo rangemalt, so das, was irgendwie drin ist, muss ich irgendwie, da damals gab es kein Papier, da wurde ein anderer Untergrund gesucht, ja, und deswegen würde ich sowas nur gar nicht unterstreichen und es ist ein Ausdruck von des Establishment, hat er gesagt, und von Lifestyle. Nee, das
Graffiti, so sagt er, tut so, als würde es sich gegen das Establishment richten, so. Aber ist eigentlich zum Ausdruck von Luxus und Lifestyle verkommen.
Verkommen, also ich...
Verkommen sagt er nicht geworden, Entschuldigung.
Also das ist jemand, der, glaube ich, gar nicht in der Szene drin ist oder drin sein kann, weil es gibt genug Leute, die sich überhaupt nicht zum Establishment zählen, die auch nicht so... Also ich meine, ich glaube, das liegt auch einfach an der Definition, was er unter Graffiti versteht. Ja? Also das ist, glaube ich, schon mal der erste Knackpunkt an der Sache. Also Graffiti ist für mich... überall, er muss ja nur vor die Straße gehen, es gibt immer wieder neue in Anführungszeichen Schmierereien und das ist ja in dem Augenblick, wo du irgendwas an die Hauswand malst auf der Straße oder sei es an einem Zug, ist es ja schon Graffiti. Also,
aber ist es wirklich was Neues, wenn seit 2000 Jahren immer wieder dasselbe gemacht wird?
Nee, es wird nicht seit 2000 Jahren.
Frage ich jetzt mal ganz provokant.
Also ja, es ist eine Definitionssache, wie gesagt. Also Graffiti, ist es nicht mehr das Graffiti, was in den Höhlenmalereien stattfand, ne? Sondern ist es jetzt so, dass du dir einen Namen gibst und den dann immer wieder weiter verbreitest. Das ist ja so dieses Writing. Also Graffiti, der Oberbegriff, ist ja eigentlich alles das, was irgendwo rangeschrieben wird, ungefragt wahrscheinlich, illegal. Und das passiert nach wie vor so. Ja, deswegen glaube ich, ist es diese Definitionsfrage. Kannst du nochmal sagen, was du gefragt hattest?
Wie du das siehst.
Wie ich sehe.
Das ist halt eine steile These. Und das kann man jetzt so oder anders sehen. Und genauso hat er sein The Death of Graffiti auch aufbereitet, dass Leute da bitte drüber diskutieren sollen. Weil der Befund seiner Meinung nach recht eindeutig ist. Aber er sich eigentlich freuen würde, wenn Leute ihm beweisen könnten, dass es anders ist.
Ja, er muss sich nur in der Szene bewegen. Dann wird er sehen, dass es ganz viele Fanatiker gibt, die Graffiti so in ihrem Leben einfach leben. Und das allein deswegen lebt Graffiti auch einfach. Und es ist nicht tot. Also, und ich glaube, Graffiti wird nie tot sein, solange wir solch eine Gesellschaft haben, wie wir sie jetzt haben. So, wo man irgendwie Freiräume sucht, ausbrechen muss, wo man irgendwie Ausdrucksmöglichkeiten sucht, Jugendliche irgendwie ihre Grenzen austesten müssen, so, wo man so erschlagen wird von dieser Werbung überall und sich klein vorkommt und einfach was Besonderes sein will. Und da ist einfach Graffiti der beste Weg, um bekannt zu werden. Und so lange, wie wir solch eine Gesellschaftsform haben, wird auch Graffiti weiterhin bestehen, glaube ich. Und es wird immer wieder neue Jugendliche kommen, die die Dose als ihr Werkzeug sehen und okay, da ist jetzt eine Mauer, ich kann jetzt meinen Namen dran schmieren, sprühen, wie auch immer. Und andere sehen das und nehmen mich endlich mal wahr. So, ich bin nicht niemand, sondern ich bin jemand, der was bewegen kann. So, ich bin jemand, der von anderen gesehen wird einfach.
Voll gut. Dank dem Motzer.
Bitte. Gerne.
Bin gespannt, was ihr davon haltet. So, ihr könnt ja vielleicht auf YouTube in die Kommentare schreiben oder auf podcast.de in die Kommentare. Oder schreibt es mal auf Instagram. So, ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Von meiner Seite würde ich erstmal sagen, hast du noch einen Punkt dazu? Willst du was sagen?
Ja, also Graffiti findest du überall auf der Welt. Es gibt jeden Land Graffiti mittlerweile. Also es ist nicht mehr so, dass man irgendwo hinkommt und kein Graffiti mehr findet, sondern es ist mittlerweile überall angekommen. Und ich war in Ecuador, da gab es Sprüher. Also überall, wo ich war bis jetzt auf der Welt, gab es Tags, gab es Graffiti. Also deswegen ist es nicht tot. Es ist gerade, also es war noch, glaube ich, noch nie so weit wie jetzt. Es ist auch angekommen in der Gesellschaft. Es werden riesengroße Häuser gemalt mit Murals von ehemaligen Graffiti-Sprühern. Also es ist etabliert. Es ist eine Art von Lifestyle. Also und es gehört zum Stadtbild dazu. Es ist überall in der Werbung zu sehen. Es ist wirklich angekommen überall in allen Gesellschaftsschichten. Trotzdem auch immer noch mit einer gewissen negativen Behaftung. Aber tot ist es auf keinen Fall.
Der Oliver sagt, ist zu einem Ausdruck von Luxus und Lifestyle geworden. Nicht verkommen, sondern geworden. Wenn es in der Werbung angekommen ist, wenn es bei Unternehmen angekommen ist, wenn Nike seine 1.000.000. Air Force One von irgendeinem Graffiti-Künstler designen lässt, ist das dann nicht genau das, was er sagt?
Aber es ist ja nicht tot. Also es ist dann nur dort angekommen und wird auch benutzt von Eliten, von Leuten, die Geld haben und so, weil es halt einfach in Anführungszeichen cool ist und es ist urban und es gehört zur modernen Stadt dazu und so. Deswegen wird sich daran bedient. Aber es wird auch weiterhin rumgeschmiert, ja. Also es gehört einfach dazu. Und ich finde, ich fühle mich wohl in so einem Lebensraum, der auch betaggt ist von Leuten, wo man die Unterschrift sieht von Menschen. So, ist doch geil. So, da sieht man, liest man ja auch was mit. Ne?
Gehst du noch taggen? Und warst du das letzte Mal taggen?
Ja, immer. Also,
wirklich?
Immer Marker dabei, na klar. Immer Marker dabei.
Jawohl.
Mittlerweile mehr in Kneipen? Nee, Spaß. Nee, immer auf jeden Fall. Taggen ist geil.
Alter, ich liebe Taggen. Das ist so gut.
Gehört dazu. Also ich mal weiterhin Aufträge und verdiene mein Geld damit. Ich gehe weiterhin rumschmieren. Also alles.
Behalt dir das bei.
Danke.
Hast du Grüße auszurichten?
Grüße. Das ist immer das Blöde. Wenn ich dann irgendwen vergesse, dann ist er vielleicht traurig oder so. Deswegen, ich grüße alle meine Freunde, alle meine Graffiti-Wegbegleiter, meine Crew natürlich. Meine Eltern. Nicht Spaß, die Welt. Ich grüße alle meine Freunde.
Vielen Dank, Mann. Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch.
So. Dann von mir einmal kurz das Ciao hier aus der Ruine. Ich glaube, eine Folge mache ich noch für diese Staffel. Eine letzte, vielleicht mit einem Anwalt. Ich erzähle gleich mal, was gemeint ist. Wenn ihr Bock habt, das Projekt zu supporten, könnt ihr das machen auf PayPal unter postamt@grauwert303.de. Und ich bin raus. Ciao, Mozza.
Ciao, ciao.